Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit zieht sich aus der ersten Reihe der Politik zurück. Der SPD-Politiker kündigte heute seinen Rücktritt zum 11. Dezember an, nach mehr als 13 Jahren im Amt. Der 60-Jährige will auch den Posten als Aufsichtsratschef der staatlichen Flughafengesellschaft räumen. Das Desaster um das Projekt hatte Wowereits Ruf geschadet. Zur Nachfolge soll es einen SPD-Mitgliederentscheid geben.
Klaus Wowereit grinsend, wie man ihn kennt. Fast könnte man meinen, sein Überraschungscoup bereite ihm durchaus Freude. Dennoch betont er, die Entscheidung auf sein Amt zu verzichten, das sei ihm nicht leicht gefallen. Aber zu viel sei in der letzten Zeit über seinen Abschied spekuliert worden. Auch innerhalb der Partei wuchs der Druck.
Und es ist nicht nur in der Politik, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt fürs Aufhören zu finden. Für mich ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen. Ich gehe freiwillig und bin stolz darauf, meinen Beitrag zur positiven Entwicklung dieser Stadt geleistet zu haben.
Diese Stadt allerdings war ihm zuletzt nicht mehr wohlgesonnen. In Umfragen zu seiner Beliebtheit stürzte er rapide ab. Besonders das Desaster um den BER hatte ihm geschadet. Wowereit hatte das Projekt eigentlich zur Chefsache während seiner Amtszeit erklärt. Seinen Aufsichtsratsvorsitz beim Flughafen will er nun auch abgeben.
Eine der größten Niederlagen natürlich, und das möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verschweigen, ist in der Tat die nicht zeitgerechte Eröffnung des BER. Dies ist eine herbe Niederlage gewesen und ist sie bis heute.
Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg hat Klaus Wowereit angekündigt, dass er sich aus der aktiven Politik zurückziehen wird. Aus Sicht der Bundes-SPD ein unglücklicher Zeitpunkt. Wer wird ihm nun nachfolgen? Parteiintern tobt bereits der Machtkampf. Mehrere Namen werden gehandelt, allen voran Landeschef Jan Stöß und der SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Fest steht bisher, über die Personalie wird es einen Mitgliederentscheid geben.
Mit Wowereit haben wir auf tagesschau.de ein ausführliches Gespräch. Außerdem ein Interview mit einem Politikwissenschaftler, der findet, dass Wowereit sich zum richtigen Zeitpunkt zurückzieht. 7 Wochen nach Beginn des Nahostkriegs haben sich Israel und die Palästinenser auf einen längerfristigen Waffenstillstand geeinigt. Die Feuerpause gilt seit 18 Uhr deutscher Zeit. Beide Seiten hatten zuvor einem entsprechenden Vorschlag Ägyptens zugestimmt. Nach Angaben aus Kairo sieht die Vereinbarung unter anderem vor, dass Israel die Blockade des Gazastreifens lockert und die Grenzen für Hilfsgüter und Baumaterial öffnet.
Sie feiern das Ende eines 50-tägigen Krieges. Die Menschen in Gaza sind erleichtert, was sie durchmachen mussten, kaum zu beschreiben. Nun gibt es offiziell eine unbefristete Waffenruhe mit Israel seit 19 Uhr Ortszeit, endlich. Die islamistische Hamas verkauft die Waffenruhe natürlich als Sieg und als Zeichen des unbrechbaren Widerstandes der Palästinenser. Wir haben gegen die brutale israelische Okkupation gewonnen, dank der Hilfe Gottes und der Opferbereitschaft unseres Volkes. Doch Gaza liegt zu großen Teilen in Trümmern. Die Menschen sind in großer Not. Die mit Hilfe Ägyptens ausgehandelte Waffenruhe sieht vor, dass Rafah, die Grenze zwischen Gaza und Ägypten, sofort geöffnet wird, um Hilfsgüter hineinzulassen. Palästinenser-Präsident Abbas und seine moderate Fatah werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Seine Soldaten, nicht die Kämpfer von Hamas, werden an der Grenze zu Gaza stehen, eine Forderung Israels und der Ägypter. Der vorläufig letzte Tag des Krieges war für Israels Süden wohl der schwerste. Über 90 Raketen und über 120 Mörsergranaten feuerte die Hamas ab. Es gab einen Toten und mehrere Schwerverletzte auf israelischer Seite. Kein Wunder, dass viele Minister sich gegen eine Waffenruhe aussprachen.
Denn aus israelischer Sicht wirkt die Waffenruhe beinahe wie eine militärische Niederlage, selbst wenn dies nicht der Realität entspricht. Interessant ist, was nun kommen wird. Einen Monat soll die Waffenruhe halten, ehe Israelis und Palästinenser über die Zukunft Gazas verhandeln sollen. Dann erst wird sich zeigen, wer diesen Krieg wirklich gewonnen hat.
Im Ukraine-Konflikt sind Russlands Präsident Putin und sein ukrainischer Amtskollege Poroschenko heute direkt aufeinander getroffen, zum ersten Mal seit Längerem. Beide bekräftigten, dass es eine friedliche Lösung geben müsse. Allerdings sind die Gräben nach wie vor tief. Den Rahmen bildet der Gipfel der Eurasischen Zollunion, die Russland ins Leben gerufen hat. Die Beratungen im weißrussischen Minsk dauern noch an.
Da war er dann, der Handschlag Putin-Poroschenko. Ein kleiner Anfang. Doch Gastgeber Lukaschenko hatte schon vor Beginn des Treffens gewarnt, man solle nicht mit einem Durchbruch rechnen hier in Minsk zum blutigen Konflikt in der Ostukraine. Das aber war wohl die Hoffnung, zumindest der hochrangigen EU-Delegation, die Wiederbelebung des Gasdialogs Moskau-Kiew, Verhandlungen zu den Folgen des Freihandels zwischen Ukraine und Europa. Mit einem ganzen Paket diplomatischer Initiativen sollte Russlands verhärtete Position aufgeweicht werden. Doch die Skepsis überwog, zu sehr war die Situation in den zurückliegenden Tagen eskaliert. Heute in Minsk entscheidet sich zweifellos das Schicksal der Welt und Europas. Das Ziel meines Besuchs in Minsk ist, alles zu unternehmen, um das Blutvergießen zu beenden und die komplizierte Suche nach einem politischen Kompromiss zu beginnen. Eher kühl die Reaktionen Putins, der zunächst ein Ende aller Handelsvorteile für Kiew ankündigte und dann auch zur Ostukraine bei seinen Positionen blieb. Wir sind bereit, über die sehr schwierige Krise in der Ukraine zu diskutieren. Sie kann aber nicht gelöst werden durch weitere Anwendung von Gewalt. Und auch nicht, ohne die Interessen der Südostukraine in Betracht zu ziehen, ohne einen friedlichen Dialog mit ihren Repräsentanten. Damit aber meint Putin in Zweifel die Anführer der bewaffneten Separatisten. Das geplante Vier-Augen-Gespräch der beiden Präsidenten muss manch hohe Hürde überwinden.
Überschattet wurde das Treffen von heftigen Gefechten in der Umgebung von Donetsk. Dort hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben knapp 250 pro-russische Separatisten getötet. Die Aufständischen sprechen von mehr als 80 toten Soldaten. Für Aufsehen sorgt ein neuer Zwischenfall an der Grenze zu Russland. Ukrainische Kräfte nahmen russische Fallschirmjäger fest. Laut russischer Darstellung sollen sie sich verirrt haben.
Aus Versehen seien sie in der Ukraine gelandet. 10 russische Fallschirmjäger. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU hätten die Männer russische Ausweise bei sich gehabt. Sie wurden nahe der Ortschaft Zerkalne, ca. 20 bis 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, aufgegriffen. Nicht weit von der umkämpften Rebellenhochburg Donetsk entfernt. Ein 19-jähriger Fallschirmjäger gab Folgendes zu Protokoll. Wir sind den Kolonnen gefahren, nicht über die Autobahn, sondern über Felder. Mir war nicht klar, wann und wo wir die Grenze überquert haben. Aber sie haben doch gewusst, dass sie in die Ukraine fahren? Ja. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Soldaten hätten an einer Patrouille im Grenzgebiet teilgenommen und die Grenze höchstwahrscheinlich aus Versehen an einem nicht markierten Abschnitt überquert. Kiew wirft Moskau seit Wochen vor, die prorussischen Separatisten mit Kämpfern zu unterstützen. Der ukrainische Sicherheitsrat wird ein Strafverfahren einleiten. Inmitten dieser angespannten Situation hat Präsident Poroschenko die Rada in Kiew aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen für den 26. Oktober. Der Wahlzettel sei die wichtigste Waffe in den Händen der Bürger, erklärte er. Eine klare Ansage an die Separatisten in der Ostukraine. Die vorgezogenen Parlamentswahlen sind Teil meines Friedensplans. Das Schlüsselelement ist der politische Dialog mit dem Donbass. Mit den vorgezogenen Wahlen ebnet Poroschenko den Weg für einen Neuanfang.
Einen Tag nach dem Rücktritt des Kabinetts in Frankreich steht das Personal für die neue Regierung. Eine Überraschung ist die Besetzung für das Wirtschaftsministerium. Den Posten soll der ehemalige Präsidentenberater und Ex-Banker Emmanuel Macron übernehmen. Sein Vorgänger war ausgeschieden, weil er den Sparkurs von Präsident Hollande nicht mittragen wollte.
Ein Kabinett, der so wörtlich Klarheit will François Hollande, doch das zu bilden dauert. Den ganzen Tag fuhren heute in Paris die möglichen Minister vor. Doch schwieriger als Posten zu besetzen war es, klar die politischen Ziele zu bestimmen, hinter denen die neue Mannschaft stehen soll. Vor gut einer Stunde war es soweit und es gab eine Überraschung. Monsieur Emmanuel Macron wird Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitalisierung. Wer ist Emmanuel Macron? Rätseln nun selbst französische Journalisten. Hollande setzt einen gelernten Banker und früheren Berater auf den wichtigen Posten des Wirtschaftsministers. Nur Fotos gibt es vom 36-Jährigen, der definitiv ein Mann auf Reformlinie ist. In der Regierung könnte damit Ruhe einkehren. Doch schon zeichnet sich ab, dass im Parlament Hollandes knappe Mehrheit bröckelt. Es ist gut möglich, dass Abgeordnete nun bewusst blockieren. Gerade weil das autoritäre Vorgehen des Präsidenten eine Art militärische Disziplin bei uns erzwingen soll. Die eigene Linie ist offenbar geklärt. Aber Präsident Hollande hat mit der Verbannung seiner Kritiker womöglich seine Machtbasis gespalten.
Immer deutlicher wird hier in Paris, wie hoch das Risiko ist, dass Hollande mit der Neubildung der Regierung eingeht. Denn die wird sich mit ziemlicher Sicherheit einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen müssen. Geht die verloren, wäre Hollande wohl am Ende. Mit unabsehbaren Folgen für Frankreich und Europa.
Der milliardenschwere Fehlkauf der Hypo Group Alpe Adria bleibt für 4 der damals verantwortlichen Vorstände der Bayerischen Landesbank strafrechtlich ohne Folgen. Das Landgericht München stellte das Verfahren gegen sie heute ein, gegen eine Geldauflage. Der Vorwurf der Untreue habe sich nicht bestätigt, so das Gericht. 2 weitere Ex-Manager, denen Bestechung vorgeworfen wird, müssen sich dem Verfahren aber stellen.
Michael Kemmer kann sich ab sofort wieder ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Deshalb ist er mit den 20.000 Euro, die er zahlen muss, zufrieden, obwohl sich Kemmer wie alle anderen Angeklagten für unschuldig hält. Aber sonst, so sagt er, wäre er noch länger durch den Prozess gefesselt gewesen. Für den 57-Jährigen, der inzwischen Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken ist, eine schwierige Situation.
Juristisch ist es eine Einstellung, aber de facto, wenn Sie sich die Begründung des Gerichts anschauen, wenn Sie sich den Prozessverlauf anschauen, glaube ich, können wir schon davon sprechen, dass wir de facto freigesprochen worden sind.
So kann man das durchaus sehen. Das Gericht jedenfalls hielt den Kern der Anklage, den Tatvorwurf der Untreue, für nicht bewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte jahrelang eine andere Überzeugung. Die Bayern LB habe 2007 beim Kauf der österreichischen Hypo Group Alpe Adria geschlampt und deswegen über 600 Millionen Euro zu viel bezahlt. Dass sich das Geschäft, das einst mit Champagner besiegelt wurde, am Ende zum Milliardendesaster für die Bayern LB und damit für den Steuerzahler auswuchs, spielte im Strafprozess keine Rolle.
Wir haben mit der Anklage das abgebildet, was sich für uns aus den Angaben im Ermittlungsverfahren, aus unseren Ergebnissen abgezeichnet hat. Davon waren wir überzeugt, dass das für eine Verurteilung ausreichen würde. Die Beweisaufnahme nach Einschätzung des Gerichts hat ja einen anderen Verlauf gegeben.
Für Ex-Landesbankchef Werner Schmidt und seinen damaligen Vize Rudolf Hanisch geht der Prozess weiter. Sie müssen sich auch wegen Bestechung des früheren Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider verantworten.
Das deutsche Team der Dressurreiterinnen hat bei der Weltmeisterschaft in Frankreich Gold geholt.
Es wurde die erwartete Goldmedaille für das deutsche Dressurteam. Christina Spree, Helen Lange-Hardenberg, Isabel Werth und Fabienne Lüttgemeier gewinnen den WM-Titel mit neuem Championatsrekord. Beste des Damenquartetts, Isabel Werth und Bella Roos, mit 81,529%, dem zweitbesten Gesamtergebnis des Wettbewerbs. Deutschland gewinnt vor Großbritannien und den Niederlanden. Den größten Anteil an der britischen Silbermedaille haben die Olympiasieger Charlotte Dujardin und Vallegro, die mit 85,271% das Bestergebnis im Grand Prix erreichen.
Bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles hat die TV-Serie Breaking Bad allein 6 Preise abgeräumt. Bester Hauptdarsteller wurde Bryan Cranston. Er spielt in der Serie die Wandlung eines krebskranken Chemielehrers zum Drogenbaron. Bester Fernsehfilm wurde The Normal Heart, der von AIDS-Infizierten in den 80er Jahren erzählt. Die Würdigung des kürzlich verstorbenen Schauspielers Robin Williams war ein emotionaler Höhepunkt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 27. August.
Ein Hoch über der Nordsee beschert dem Norden und der Mitte Deutschlands morgen überwiegend freundliches Wetter. Im Süden bleibt es unter Tiefdruckeinfluss wechselhaft. Heute Nacht ist es im Norden locker bewölkt oder klar, sonst gibt's noch zum Teil kräftige Regenfälle, die sich bis zum Morgen nach Süden zurückziehen. Und im Süden fällt auch am Tag zunächst noch teilweise kräftiger Regen, örtlich mit Blitz und Donner. Weiter nördlich scheint häufig die Sonne, in Küstennähe kann es vereinzelt schauern, später wird es auch im Süden freundlicher. Der Wind weht schwach bis mäßig an der Ostsee stark, auf den höheren Bergen des Südens gibt's Sturmböen. Unter Wolken heute Nacht 10 bis 15 Grad, im Norden dagegen nur einstellige Werte. Am Tag Temperaturen von 15 Grad im Chiemgau bis 23 am Niederrhein. Ab Donnerstag wird es etwas wärmer, dabei im Norden und Osten freundlich, sonst gibt's teilweise dichte Wolken und örtliche Schauer. Freitag und Samstag im ganzen Land wieder wechselhaft mit Schauern oder Gewittern.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr. Karin Mioska hat diese Tagesthemen. Schwierige Gespräche in Minsk, gibt es noch eine Annäherung. Und Berlin ohne Wowereit, wie die Hauptstadt trotzdem mit Olympia punkten will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.